Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Wladimir Balzer.
Und ich möchte gerne in Gesprächen wissen, was wir jenseits der staatlichen Einheit heute eigentlich gefeiert haben. Und was immer noch fehlt, wenn wir über die Einheit reden. Dann viele neue Stücke am Theater. Ganz viel neuer Stoff, über den es sich zu reden lohnt. Mit großen Bögen zwischen Politik, Moral und Sex. Und es war also dieser Jubiläumstag, deutlich kleiner ausgefallen wegen Corona, aber dennoch genug Raum für Brandenburgs Ministerpräsident Woidke, um diesen Satz zu sagen bei der zentralen Feier in Potsdam.
Vom Osten kann man viel lernen.
Tja, was kann man denn vom Osten lernen? Valerie Schönjan ist vor wenigen Tagen ebenso 30 geworden, so wie die Einheit, hat ein Buch geschrieben mit dem Titel Ostbewusstsein, ist groß geworden in Magdeburg und mit uns verbunden. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Wie haben Sie eigentlich Ihren Geburtstag gefeiert im September? Groß oder ging das wegen Corona nicht?
Nicht so groß wie geplant, aber ein paar Leute waren schon zusammen. Aber natürlich alles in Anbetracht der Vorschriften.
Wie wichtig war das Thema Ost und West bei diesem Geburtstag, bei diesem runden Geburtstag?
Ziemlich. Ich habe eine Zeitschrift bekommen, eine Bravo-Zeitschrift, die meine Freunde für mich kreiert haben. Und da ist natürlich das Thema Osten ganz, ganz groß mit dabei. Also viele Freunde kommen ja auch aus Ostdeutschland. Und es ist natürlich jetzt auch ein Running Gag zwischen uns geworden. Ich habe Hallorenkugeln geschenkt bekommen. Ich habe, glaube ich, 4 oder 5 Rotkäppchen-Sekt geschenkt bekommen. Pfeffi-Flaschen. Also meine Freunde haben mitbekommen, dass es ein Thema ist. Und ganz am Ende haben wir natürlich noch Kling-Klang von Keimzeit getanzt miteinander.
Wie sich das gehört, oder?
Wie sich das gehört.
Es ist
das Ding ist, vor ein paar Jahren wäre es ja noch peinlich gewesen, muss man mal festhalten. Ne? Also vor ein paar Jahren, das ist ja so eines dieser Lieder, die hört man im Jugendclub mit 16 und das macht man ja dann ab Mitte 20 eigentlich nicht mehr. Aber jetzt ist es plötzlich wieder cool geworden, dass wir alle gemeinsam Klang singen, weil es ein Stück Ost-Empowerment geworden ist. Also es funktioniert wieder.
Ist es also was eher Emotionales, eine ostdeutsche Identität?
Es ist auch was Emotionales natürlich, wenn man merkt, okay, wie wenig diese ostdeutsche Erzählung noch gesehen wird. Also das kann ja auch wütend machen, wenn man immer mehr lernt und immer mehr feststellt, wie wenig sie stattgefunden hat. Aber es ist natürlich nicht nur eine Gefühlssache. Also es geht da um Machtfragen, es geht um Repräsentationsfragen, es geht um Verteilungsfragen. Also weil der Grund, dass es eine Emotion auslöst, zu merken, dass diese ostdeutsche Erzählung irgendwie noch nicht stattgefunden hat, liegt daran, dass viele bei vielen Machtfragen, also bei politischer Macht, bei wirtschaftlicher Macht, bei Diskursmacht, also Medienmacht, dass alles irgendwie noch so sehr, sehr westdeutsch geprägt ist. Und deswegen geht es beim Ostbewusstsein darum, das irgendwie umzuverteilen und irgendwie alle Perspektiven und Erzählungen sichtbar zu machen, die zu diesem Land gehören.
Und diese Perspektiven müssen von Ostdeutschen selbst erzählt werden oder können das Westdeutsche nicht tun?
Westdeutsche können auch auf jeden Fall ein Ostbewusstsein haben. Also dann einfach dieses Bewusstsein darüber, dass es da diese ostdeutsche Erzählung gibt. Und die können sie natürlich miterzählen. Ich glaube, es ist schon wichtig, dass man erstmal zuhört. Ich habe zum Beispiel neulich eine Lesung in München gehabt, meine erste Lesung aus dem Buch in Westdeutschland und habe 1,5 Stunden über Ostbewusstsein gesprochen. Und dann ist die erste Frage nach 1,5 Stunden, ja, aber wie ist denn jetzt Pegida entstanden? Und ich habe gar nichts gegen die Frage, das soll jetzt bitte nicht falsch verstanden werden. Das ist eine sehr, sehr, sehr wichtige Frage, die wir verhandeln müssen. Aber es ist einfach sehr, sehr bezeichnend, wenn das die erste Frage ist in Westdeutschland, wenn ich 1,5 Stunden gerade über diesen anderen Osten und über mein Ostbewusstsein gesprochen habe. Und es wäre irgendwie natürlich wünschenswert, dann erstmal zu fragen, okay, aber woher kommt das? Ohne, dass man das gut finden muss, aber es halt erstmal zu verstehen. Und dann kann man natürlich das auch ablehnen, kann natürlich auch andere Meinung sein, muss es ja auch nicht gut finden. Aber dann kann man natürlich irgendwie, ist es wichtig, dass wir alle zusammen streiten, also für eine Gesellschaft, in der eben alle sichtbar sind.
Heißt das auch, dass Sie dafür plädieren würden, die Sicht auf den Osten zu entpolitisieren, dass man mehr gesellschaftliche Fragen, persönliche, biografische Fragen stellt? Dass man nicht so sehr Fragen nach Pegida, nach der Stärke der AfD stellt, auf der einen Seite, auf der anderen Seite immer wieder die Stasi-Geschichte betont und die politischen Gegebenheiten, sondern mehr eben tatsächlich auf den Alltag, auf die Biografien schaut und das stärker wahrnimmt?
Natürlich müssen wir weiter die Stasi-Vergangenheit aufarbeiten. Natürlich müssen wir darüber reden, warum relativ gesehen viel mehr Menschen die AfD wählen in Ostdeutschland. Also ich glaube nicht, um das kurz zu erwähnen, dass der Osten rassistischer ist als der Westen, aber es hat ja auch seine Gründe, warum dort der internalisierte Rassismus öfter zu einer Wahlentscheidung führt, rechtsradikale Kräften politische Macht zu geben. Aber gleichzeitig geht es natürlich auch darum zu sagen, ja, der Osten ist aber halt auch noch mehr als das. Und das weiß ja eigentlich jeder vernünftige Mensch, der oder die da einmal drüber nachdenkt. Natürlich sind nicht alle Ostdeutschen gleich. Natürlich sind wir viele und verschieden. Und das irgendwie aufzubrechen und auch die anderen Seiten des Ostens zu zeigen, das hat halt für alle Vorteile. Also es geht für die Ostdeutschen natürlich auch um Anerkennung. Und ich rede jetzt nicht nur von den älteren Ostdeutschen, ich rede jetzt auch von den jüngeren. Also man will ja einfach nicht, dass die ganze Zeit die Region, aus der man kommt und man selbst und die Familie und die Freunde als irgendwie Idioten abgestempelt werden. Aber es geht natürlich irgendwie auch um Sichtbarkeit, weil da halt wieder Macht dranhängt. Und dann geht es aber eben auch natürlich darum, dass man was lernen kann, wenn man halt verschiedene Perspektiven berücksichtigt. Also wir hatten halt in diesem Land ja auch, haben die Erfahrung von zwei verschiedenen Systemen gemacht und gesammelt. Davon kann man ja auch profitieren und lernen, ja, also um irgendwie auch das Beste aus beiden zusammenzunehmen.
Aber Sie haben die Erfahrung persönlich ja nicht gemacht. Obwohl, doch, genau genommen schon. Sie sind tatsächlich in der DDR geboren. Also ein paar Wochen noch,
genau.
Ne?
Genau.
Aber das
ein paar Tage tatsächlich.
Ein paar Tage. Aber also wirklich als Säugling.
Ja, ich werde ganz oft gefragt, was hast denn du noch mit dem Osten zu tun? Sogar meine Eltern haben mich das gefragt. Und da sage ich dann immer, naja, ja, der Osten hat ja nicht aufgehört zu existieren mit der DDR. Also nur, weil es da plötzlich diesen Einigungsvertrag gab, heißt das ja nicht, dass plötzlich dieses Land und diese Menschen anderen wurden. Also ich bin natürlich im Osten aufgewachsen, der ein anderer Sozialisations- und Erfahrungsraum geblieben ist. Und ich bin die Tochter meiner Eltern, ja. Also ich bin mit einer anderen Geschichte aufgewachsen als meine westdeutschen Altersgenossen und Genossinnen. Meine Eltern haben in einer Diktatur gelebt, in zwei verschiedenen Systemen. Meine Großeltern haben teilweise in drei Systemen gelebt. Natürlich sind die Strukturen auch noch andere gewesen. Also Stichwort weniger Erbe, Stichwort mehr Wegzug. Und aber auch, um das nicht immer so negativ zu betrachten, natürlich auch viel mehr Freiräume und viel mehr Freiräume, sowohl was den Platz angeht, was die Freiräume angeht, die dadurch entstehen, dass halt einfach alles ein bisschen günstiger ist, ja. Und die Freiräume aber auch im Denken, also dadurch, dass halt alles noch so unfertig war, auch in den Strukturen.
Warum ist das? Das beschreiben Sie auch in Ihrem Buch. Und ich muss auch persönlich sagen, auch mir geht es durchaus ähnlich. Also Jahrgang 74, in Leipzig groß geworden. In den 90er und 2000er Jahren spielte Ost und West für mich, für meinen Selbstverständnis eigentlich kaum eine Rolle. Aber in den letzten 2-3 Jahren ist das plötzlich stärker geworden. Das beschreiben Sie ja für Ihre Generation ja auch. Also warum ist das gerade in letzter Zeit stärker geworden, die Debatte um ostdeutsche Identität?
Ich glaube, bei meiner Generation liegt das natürlich auch sehr stark daran, wie alt wir jetzt sind. Also wir sind jetzt dann Ende 20 gewesen und da fängt man ja an, nochmal mehr über seine Identität und woher man kommt, nachzudenken. Ich glaube, das hat aber auch einen äußeren Auslöser und das ist dann bei uns beiden ähnlich, nämlich, dass der Osten auch medial plötzlich wieder so ein Thema wurde, was natürlich seine Ursachen hat in den politischen Entwicklungen auch in Ostdeutschland. Und bei mir war das so, und so ging das auch vielen meiner Gesprächspartner, und vielleicht war das dann bei dir auch so, dadurch, dass der Osten plötzlich wieder ein Begriff war und der aber auch mit Vorurteilen und Klischees gefüllt wurde, die da plötzlich wieder rausgeholt wurden, dass man plötzlich dachte, hä, die reden doch da über den Landesteil, woher ich komme. Und woher kommen denn bitte diese Klischees und was soll das überhaupt? Also, dass das erstmal so eine Trotzreaktion auch vielleicht teilweise war und dieses Bedürfnis, irgendwie was erklären zu wollen. Und ein Kollege von mir, August Modersohn, hat gerade in der Zeit einen Text geschrieben darüber, wie er nach Dresden kam. Er ist Westdeutscher, also aus Westberlin, Jahrgang 1994. Und er kam dann nach Dresden und wurde dann plötzlich gefragt, ob er eben aus Ost oder West kommt. Fühlte sich das erste Mal als Wessi, hat er vorher noch nie drüber nachgedacht. Und ging dann zurück nach Berlin, also für die Semesterferien halt, und wurde von seinen Freunden gefragt, wie es ihnen bei dem, Zitat, Rassisten gehen würde da in Dresden. Und er dachte halt so, ihr scheiß Wessis. Also, ich zitiere gerade aus seinem Text. Ja. Warum erzähle ich das? Es ist halt einfach, wenn man einen, da geht es gar nicht um irgendwie einen Patriotismus oder so, aber wenn man von einem Ort kommt, also einfach dort Leute kennt, der Osten ein Gesicht für einen hat, und dann kommt plötzlich diese pauschale Keule, wie auch immer die aussieht, ob jetzt Rechtsradikale, alles Rassisten, alles AfDler, und wird einem um die Ohren gehauen, dann hat man das Bedürfnis, das verteidigen zu wollen, weil man merkt, das haut natürlich irgendwie nicht hin. Und ich glaube, da ging bei ganz vielen gleichzeitig deswegen so eine Art kollektiver Prozess los der ostdeutschen Identitätsfindung.
Haben wir Medienmacher denn was falsch gemacht, dass die Klischees immer noch da sind?
Natürlich ist es so, dass das Bild vom Osten, von den Ostdeutschen einfach sehr, sehr einseitig gewesen ist, viele Jahre lang. Das ändert sich gerade, ne? Also man darf auch nicht immer nur so negativ sein. Also es passiert gerade schon was, es passiert noch nicht genug. Und auch noch so langsam, aber es ändert sich schon was. Aber es war halt viele Jahre lang so, vor allen Dingen in den ersten 10, 15 Jahren, nach der Wende so, dass das Bild bestimmt war von dem blödseligen Ossi, der die Banane will und die Demokratie nicht verstanden hat und auch jetzt mal irgendwie dankbar sein soll für das, was er bekommen hat. Wenn ich jetzt so alte Artikel lese aus den 90er Jahren, ich kriege da Bluthochdruck, ne? Also was da teilweise gefragt wird, wie da über die Ostdeutschen geurteilt wird. Also ein Zitat war aus einem Interview, was ich kürzlich für eine andere Recherche nochmal gelesen habe, dass es ja nun mal festzustellen sei, dass die Ostdeutschen so eine Lamoyanz an den Tag legen und sie würden ja nun mal auch gerne sehr viel jammern. Ich lese das so und kriege das gar nicht zusammen mit den Erfahrungen meiner Familie und den vielen anderen Erfahrungen, die ich mir schon erzählen lassen habe. Finde es halt immer noch unfassbar, obwohl ich das alles weiß. Natürlich haben die Medien dann ihren Anteil daran geleistet, aber die Frage ist ja, wie ist denn das gekommen? Und da sind wir halt nicht bei einzelnen Schuldigen, sondern sind wir halt bei Strukturen, die bis heute wirken. Und es ist zum Beispiel so, dass ja auch in den Medien die Westdeutschen noch immer die Macht innehaben. Also dass es halt, dass alle überregionalen Tageszeitungen, alle überregionalen Zeitungen überhaupt ihren Hauptsitz in Westdeutschland haben, dass das Fernsehen, das überregionale großteils in Westdeutschland produziert wird und so weiter. Und dass vor allem die Journalisten noch Westdeutsche sind. Und ja, wenn die dann halt nie im Osten unterwegs sind und der Osten halt für sie kein Gesicht hat, dann ist es halt schwieriger, diesen Osten auch irgendwie divers zu betrachten. Und dann landet man eben schneller wieder in diesen Vorurteilen, weil man dann immer nur hinfährt, wenn halt irgendwie was Schlechtes los ist.
Und wenn wir jetzt zurückschauen, also 3. Oktober ist vorbei und mein Eindruck ist, dass viele ein eher abstraktes Verhältnis zu diesem Datum haben. So richtig in den Herzen, glaube ich, ist dieses Datum als solches nicht angekommen. Und die Frage stellt sich natürlich auch am Tag der deutschen Einheit oder am Ende des Tages der deutschen Einheit, brauchen wir eigentlich überhaupt eine innere Einheit, von der immer gesprochen wird? Oder können wir nicht mit dieser Vielfalt auch leben?
Ja, hundertprozentige Zustimmung. Genauso sehe ich das auch. Also natürlich, also ich würde sagen, natürlich sind wir eine Einheit, aber wir sind halt in dieser Einheit vielfältig. Und ich glaube, das ist eben etwas, was wir aushalten können und dürfen und sollen und was wir uns mehr bewusst machen können. Und ich habe aber auch verstanden in den letzten Wochen in den Gesprächen über die Einheit, dass es da auch noch einen Generationsunterschied gibt. Und zwar bei den älteren Ostdeutschen wie Westdeutschen ist ja die Einheit eine Erwartung gewesen. Also da wurde ja gesagt, Mensch, wir machen das jetzt und in so 20 bis 30 Jahren spätestens ist alles schick und dann merkt man keine Unterschiede mehr. Das heißt, jeder Unterschied, also ob es jetzt eben einer ist, der irgendwie zu beseitigen gilt, weil es eine fehlende Augenhöhe meint in wirtschaftlichen oder politischen Fragen oder halt auch die Unterschiede, die irgendwie bleiben können, also wie das, was du gerade angesprochen hast in Sachen kultureller Vielfalt und so weiter. Aber egal welcher Unterschied, der bestätigt für sie die noch nicht überwundene Teilung. Und bei mir ist es aber halt ganz anders, weil für mich ist ja die Einheit keine Erwartung, sondern eine Selbstverständlichkeit, weil ich mit ihr groß geworden ist und ich habe die noch nie in Frage gestellt. Und auch jetzt, seit ich mich mit Ostdeutschland und den Unterschieden und den Problemen und den tollen Unterschieden beschäftige, hat sich das nicht geändert. Und ich kenne keinen meiner Freunde, Freundinnen, Kollegen in meinem Alter, bei denen das so ist. Das bedeutet, für mich ist es so, dass es ganz selbstverständlich ist, dass die Einheit vielfältig ist. Und jeder Unterschied, den ich sehe, der bestätigt für mich nur diese Vielfältigkeit. Und ich finde halt auch dieser 3. Oktober natürlich interessant, weil gerade bei Ostdeutschen gibt es da viele Debatten um dieses Datum, weil es da ja andere Daten gibt, die für die Ostdeutschen bedeutender gewesen wären, wie der 9. November, der 7. Oktober, vielleicht sogar der 4. November. Und auch das ist etwas, was ich verstehe, dann aus ihrer Perspektive, aber was mich dann irgendwie als Nachwendekind auch unterscheidet, weil ich habe ehrlich gesagt seit so 2, 3 Jahren an diesem 3. Oktober mein Feierbedürfnis erweckt, weil ich halt einfach damit groß geworden bin, dass das halt nun mal jetzt der Feiertag ist. Und letztes Jahr hatte ich gerade meine Buchphase, es war alles sehr, sehr, sehr stressig und dann kam meine Mitbewohnerin, die aus Westdeutschland kommt, nach Hause und hat dann so eine Paulaner-Spezi dabei gehabt und eine Vostok-Limo, eine Westbrause und eine Ostbrause, damit wir gemeinsam anstoßen können. So, ne? Am 3. Oktober hat sie das gemacht. Und es war halt auch einfach ein wunderbarer Moment.
Valerie Schönjan, ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
Ich danke.
Und wie ist das eigentlich mit den Bildern vom 3. Oktober? Wir haben da eher die offiziellen vor dem Reichstagsgebäude, dann das Feuerwerk am Brandenburger Tor. Aber es scheinen die starken emotionalen Bilder des Mauerfalls ein Jahr zuvor zu fehlen für den 3. Oktober. Was macht das mit unserem Bildgedächtnis der Einheit? Gerd Krauske ist Dokumentarfilmer, der im Herbst 89 viel gedreht hat, unter anderem auch den Film Aufbruch, Leipzig, Oktober 89 und der auch danach viel dokumentiert hat, was da im Osten Deutschlands passiert ist. Schönen guten Abend.
Schönen guten Abend.
Sie haben Anfang Oktober 1990 in Berlin gedreht. Wie haben Sie diese Tage aus filmischer Perspektive wahrgenommen?
Na, so ein bisschen sehr jubeltaumelnd anfangs. und angetrunken sowieso bei den meisten. Und dann gab es so, also wir haben das dann so nachmittags auf dem Alexanderplatz, gab es dann so eigentlich so den ersten Mal so wirklich einen Zwischenfall. Bis dahin war es immer alles sehr freundlich und wie gesagt so leicht angeschickert. Da gab es eine kleine Trabi-Kolonne, die irgendwie um den Alex kurften, so mit Europafahnen dekoriert. Und die wurden dann so von jungen Nazis angegriffen. Und dann zum Schluss waren wir das Ziel, weil wir so nach Dresden. So verlief eigentlich der Tag. Also man sah so lauter Händler, die dort auf der Straße sozusagen Klamotten aus dem Westen verkauften, irgendwelche T-Shirts, bin ich gedruckt. Angetrocknete ältere Berliner, die sich freuten und auch ihre Freude so Ausdruck verliehen, indem sie einen so immer ansprangen und ins Mikrofon brüllten. Und ansonsten sind so diese Stunden rum, also mir in so einer ziemlichen Bier- und Weinseligkeit in Erinnerung. Es gab die Händler, die dort irgendwie billig T-Shirts verkauften und. Und am Abend dann eben eine Demonstration von, glaube ich, linken Kreisen, die sozusagen die Wiedervereinigung da sehr in Frage stellten und dem auch Ausdruck verliehen. Das Ganze endet in einem ziemlich kuriosen Polizeieinsatz, weil lauter Polizisten im Einsatz waren, die Berlin überhaupt, also Ostberlin, überhaupt nicht kannten und da völlig orientierungslos agierten. Da gab es dann auch so Übergriffe von Rechten, die dann sozusagen sich einzeln aus dem Demoblock rausfischen wollten. Das machte dann aber lieber die Polizei. Und das Ganze endete in so einem sozusagen sehr einprägsamen Bild, also voller Symbolik. Zum Schluss brannte ein großer schwarzer Mercedes am Alex. Das ist auch so die Erinnerung, die sich bei mir dann so für den Tagesabschluss 3. Oktober 90 dann auch so eingeprägt hat. Ja, so dieses Konglomerat an sehr verschiedenen Bildstückchen.
Aber die Bilder, die Sie gerade beschrieben haben, die haben sich nicht ins kollektive Gedächtnis eingegraben. Ne? Wir haben eigentlich nur, also das wichtigste Bild ist natürlich die Honoratoren vor dem Reichstagsgebäude und dann später zur Mitternacht zum 3. Oktober dann eben auch die Menschen vor dem Brandenburger Tor mit den Deutschlandfahnen und mit Feuerwerk und ähnlichem. Viel mehr Bilder vom 2., vom 3. Oktober haben wir gar nicht, ne, in der Öffentlichkeit. Da scheint da was zu fehlen, oder?
Das ist ja ein generelles Problem. Also wenn man jetzt sozusagen schon Jahr vorher zum Fall der Mauer Bilder anguckt, gibt es ja überraschenderweise kaum Bilder, die sozusagen die ganze Situation aus Ostperspektive zeigen. Also das, was wir sozusagen immer wahrnehmen, sind im Grunde genommen die Schnappschüsse, die sozusagen von Westberliner Seite gemacht wurden.
9. November, da gibt es ja wahnsinnig viele Bilder, haben vielleicht sogar noch eine ausgelassenere Stimmung, die da deutlich wird, auch auf den Fotos, auf den Filmen. Da ist ja einiges los und da spürt man auch tatsächlich die Feierfreude und das Festliche und das Ausgelassene auch. Nicht mal ein Jahr später gehen diese Bilder verloren. Geht es dann nur darum, dass sozusagen diese Bilder einfach, die sich dann sozusagen auserzählt hatten, die Bilder des Zusammenkommens, des Mauerfalls, des sich Näherkommens von Ost und West, oder?
Brigitte Reimann hat es ja mal als Ankunft im Alltag bezeichnet. Ich glaube, das eignet sich hier sehr. Ne? Also da ist, in dem Jahr ist ja wahnsinnig viel passiert, so an Transformationen. Das kann man ja heute also kaum noch jemand vermitteln, dass er das nicht erlebt hat, in welcher Geschwindigkeit es auch passierte.
Sieht man das auch auf diesem Bild vom Abend des 2. Oktober, also mit den Repräsentanten, vor allem eigentlich des westdeutschen Staates, der Verfassungsorgane, dort der Bundespräsident, der Bundeskanzler. Man sieht auch Lothar de Maizière, den letzten Ministerpräsidenten der DDR, aber vielleicht auch wegen seiner Körpergröße so ein bisschen am Rande, zum Teil auch hinter den Pflanzen fast schon versteckt, vor dem Reichstagsgebäude. Ist das fast schon symbolisch, was wir da sehen?
Naja, dieses Bild, auf das Sie ansprechen, wird oft gezeigt, aber leider immer nur in Ausschnitten. Das Bild ist ja eigentlich größer und das ist interessant, dass sozusagen hinter diesen sozusagen zwei großen Kübelpflanzen in Grün, die so ein bisschen Hoffnung ausstrahlen sollen, nehme ich an, gibt es ja auch einen unglaublich großen Kordon von Sicherheitsleuten, die sozusagen eine Etage drüber stehen. Und das Bild geht noch in die Tiefe, bestimmt 30, 40 Meter bis in die erste Etage vom Reichstag. Bis dahin standen ja sozusagen Leute, aber wahrnehmbar ist sozusagen wirklich nur die Gruppe Hannelore, Helmut Kohl und so weiter. Aber eben bis auf die Misere, die man noch so erahnen kann, die Glatze vom Momba erkenne ich auch noch und dann hört es schon auf und einen Ostdeutschen sehe ich da gar nicht.
Man hätte ja also diese Einheitsfeier ja auch woanders machen können. Ne? Also man hätte sie zum Beispiel auf dem Alexanderplatz machen können, da wo die Großdemo war vom 4. November. Man hätte sie sogar, weiß ich nicht, sogar vor der Volkskammer, also vor dem Palast der Republik machen können. Das sind ja alles durchaus denkbare Szenarien gewesen, die andere Bilder produziert hätten. Man hat sich da für den Reichstag entschieden, also für das Reichstagsgebäude, was ja damals noch kein Parlamentsgebäude war. Das Parlament saß ja nun mal bekannterweise in Bonn und die Entscheidung war auch noch gar nicht gefallen. gefallen, dass Berlin also da auch Regierungs- und Parlamentssitz werden würde. Wo sehen Sie da den historisch-politischen Kontext? War das irgendwie schlüssig, das dort zu tun?
Naja, wenn es Leipzig gewesen wäre, wäre es wahrscheinlich das Völkerschlachtdenkmal gewesen. Also das ist, also
ja, ob man das möchte, weiß ich auch nicht.
In jedem Ort sozusagen auch historisch einfach geprägte Kulissen. Und dazu gehört natürlich also allemal der Reichstag. Also
ja, aber dieses Reichstagsgebäude war, glaube ich, für viele Ostdeutsche sehr weit weg, auch mental sehr weit weg. Das war, glaube ich, hat als ikonografischen Gegenstand wenig bedeutet für die Ostdeutschen, oder?
Das ist richtig, ja, klar. Das ist sozusagen noch nicht im Fokus sozusagen von Erfahrung gewesen, ist ja klar. Es gab ja sozusagen den 9. November Mauerfall, da ist es ja sehr schnell improvisiert worden. Und da war es dann plötzlich vom Schöneberger Rathaus, wo ich mich bis heute frage, wie ist das zustande gekommen? Auf diesen Ort wäre ich persönlich nicht gekommen.
Also bleiben am Ende, wenn man jetzt zurückschaut, auf Anfang Oktober 1990 letztlich wenige Bilder, mit denen sich Ostdeutsche identifizieren können?
Naja, aber in diesem Ganzen fehlen ja ganz viele Bilder. Also man muss ja sozusagen dann, wenn man weiter in die 90er geht, da fallen mir Bilder ein, die sich von den streikenden Kali-Kumpel in Bischofferode oder von Ausländerheim-Überfällen in Hoyerswerda oder Rostock-Lichtenhagen oder die, also da fehlt sozusagen ganz viel, was da eigentlich mit reingehört. Und die Bilder tauchen sozusagen am Rande von Feierlichkeiten nicht auf, was ich schade finde, weil die eigentlich viel mehr beschreiben würden, was in den 30 Jahren alles passiert ist.
Der Dokumentarfilmer Gerd Kroske über die Bilder von Anfang Oktober 1990, vor 30 Jahren. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
Ich danke Ihnen. Schönen Abend noch.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und hier hat Christian Neugebauer.
Zum 30. Jahrestag der Deutschen Einheit ist in Dessau in Sachsen-Anhalt ein Denkmal für den früheren sowjetischen Präsidenten Michail Gorbatschow eingeweiht worden. Die von dem Bildhauer Bernd Göbel geschaffene Statue wurde vor dem Rathaus enthüllt. Sie erinnere an den Politiker, der mit seinem Wirken für Perestroika und Glasnost erst die Voraussetzungen geschaffen habe, die dann die friedliche Revolution 1989 und die Deutsche Einheit ermöglichten, hieß es. Nach Angaben der Stadt handelt es sich um das erste Denkmal dieser Art für Gorbatschow in Deutschland. Vor dem Axel-Springer-Hochhaus in Berlin stehen drei bronzene Porträts von Gorbatschow, Altbundeskanzler Helmut Kohl und dem ehemaligen US-Präsidenten George Bush, die als wesentliche Akteure der deutschen Einheit gelten. Das New Yorker Guggenheim-Museum hat nach 7 Monaten Corona-bedingter Schließzeit wieder für Besucher geöffnet. Ab heute dürfen täglich bis zu 600 Menschen kommen. Vor der Pandemie waren es 9.000. Die Tickets müssen vorab online gekauft werden. Antje Passenheim.
Passenderweise feiert das Museum sein Comeback mit 2 Ausstellungen, die großen Bezug zur Stadt haben. Und ihrer Kunstmäzenin Peggy Guggenheim, der Nichte des Museumsgründers. Sie gehörte zu den Förderern des amerikanischen Malers Jackson Pollock. In der Ausstellung, die das Museum dem abstrakten Expressionisten nun widmet, ist das Kernstück seine berühmte Auftragsarbeit für Peggy Guggenheim, das Mauerbild Mural. Peggy Guggenheim hatte es ursprünglich im Eingang ihres Apartmenthauses in Manhattan aufgehängt.
Archäologen haben in Ägypten mindestens 59 verschlossene, mehr als 2600 Jahre alte Sarkophage entdeckt. In den meisten seien Mumien gefunden worden, teilte der ägyptische Minister für Tourismus und Antiquitäten mit. Eine unbekannte Zahl weiterer Sarkophage müsse noch geborgen werden, erklärte er auf einer Pressekonferenz an der berühmten Djoser-Stufenpyramide in Saqqara, dem Fundort der Sarkophage. In Saqqara gibt es mindestens 11 Pyramiden und hunderte altertümlicher Gräber einstiger wichtiger Persönlichkeiten aus der sogenannten ersten Dynastie der Pharaonen bis zur koptischen Periode.
Christian Neugebauer mit den Kulturnachrichten, vielen Dank. Und wir gehen nach Berlin, eine Stadt, die für viele junge Menschen in der Welt auch wegen der ehemaligen, ja, das habe ich schon ehemalig gesagt, ich wollte eigentlich einmalig sagen, hoffentlich nicht ehemalig, sondern einmaligen Clubkultur so attraktiv ist. Und diese Clubkultur liegt ja seit über einem halben Jahr am Boden. Und die Clubs werden die letzten sein, die wieder öffnen dürfen nach Corona. Sie bekommen finanzielle Hilfen, doch wie lange reichen die? Und vor allem kann man diese lebendige, sehr körperliche Feierkultur so lange einfach lahmlegen, ohne dauerhafte Verluste. Die Clubs wollten heute ein Lebenszeichen geben. Sie wollten sagen, es gibt uns noch. Gerd Brendler hat den Tag der Berliner Clubkultur beobachtet.
Letztens habe ich in meiner Lieblingsbar getanzt. Ich, wie alle anderen, saß wie festgenagelt auf einer Bank. Ich wirbelte mit den Armen synchron mit meinem Gegenüber am anderen Ende des kleinen Raums. Das wäre eigentlich der Zeitpunkt gewesen, wenn wir uns vor Corona auf der Tanzfläche näher gekommen wären. So blieb uns nur einander zuzulächeln. Selbst im Theater lässt sich die soziale Distanz unter Wahrung physischen Abstands halbwegs überbrücken. Nur im Club, nur in einer Bar heißt Social Distancing Physical Distancing. Feiern, ohne sich einander nahe kommen zu können, vergiss es.
Ich brauche den realen Menschen eigentlich um das Gefühl von Party. Wir erleben etwas Gemeinsames. Wir sind in Verbindung, wir sind eine Community. Safe Space, untereinander sein, einander vermisst haben, wiedersehen können. Das ist alles nicht mehr so möglich.
Sagt Ipek Ipicholo. Als DJ Ipek gehört sie zum Urgestein der Berliner Clublandschaft. Und wie keine andere steht sie für eine inklusive Clubkultur, in der Transmenschen ihren Platz haben, genauso wie Schwule, Lesben und Menschen mit Migrationshintergrund. Genau um diese Kultur ging es beim Tag der Clubkultur in Berlin. Für einen Tag und einen Abend öffneten KitKat, die Wilde Renate, die Griesmühle und viele andere Orte ihre Türen. Musik, Kunst, Performances, Diskussion bei strenger Maskenpflicht und Abstandsregeln. Und dank Kultursenator Klaus Lederer und seiner Behörde hatten ein paar auch einen Grund zu feiern. 40 Clubs und Kollektive wurden mit jeweils 10.000 Euro belohnt für inklusive Partykonzepte, für kulturelles und soziales Engagement, wie zum Beispiel das Gegen-Kollektiv, das vor Corona seine Party- und Kunst-Happenings im KitKat-Club organisiert.
Also das Projekt ist eigentlich vor 10 Jahren gebaut worden, wo keine Geschlechtergrenze gibt.
Fabio, einer der Gegengründer. An den Grenzen der Corona-Bestimmungen war beim Tag der Clubkultur im KitKat kein Vorbeikommen. Queere Comic-Kunst und eine SM-Performance statt Tanzen. Das Preisgeld ist bitter nötig für Künstler und DJs. Auf der Terrasse vor dem Haus der Kulturen der Welt spielt der DJ vor einer Handvoll Besucher, Besucherinnen. Give me a reason to love you. Gründe, sich zu lieben, entdecken gerade Kultursenator und Clubbetreiber. Senator Lederer scheint zu helfen, wo er kann, nicht nur mit Preisgeldern. Nachtleben ist eben mehr als hedonistischer Feierspaß. Für den Kultursenator von der Linken ist schon lange klar, dass Clubs
unfassbar innovative Kulturorte sind, in denen in der Vergangenheit neue Musikstile entstanden sind, auch neue performative Stile entstanden sind. Und sie sind auch Safe Spaces, sie sind Orte des Rückzugs von Menschen, die sich an anderen Orten dieser Stadt vielleicht nicht so sicher fühlen können.
Zur Diskussion vor dem HKW sitzt mit Lederer auf dem Podium neben DJ Ipek auch die schwarze Kulturmanagerin Luan Gibre-Mariam.
Ich hoffe, dass alle Clubs nächstes Jahr noch da sind. So, Punkt.
Ohne staatliche Hilfen geht das nicht.
Was wir jetzt im Augenblick machen, sind Hilfsprogramme, die es ermöglichen, das Delta zwischen weggebrochenen Einnahmen und Fixkosten auszugleichen.
Schade nur, dass niemand auf dem Podium sitzt, der für die Fixkosten verantwortlich ist. Die Eigentümer der Clubimmobilien.
Naja, die Diskussion findet auf jeden Fall intern statt. Also vor allem, weil die Clubs müssen sich ja dramatisch damit auseinandersetzen. Weil eine Stundung heißt ja nicht, dass sie nichts bezahlen müssen, sondern die Rechnung kommt eines Tages.
Sagt Markus Lindner, Musikproduzent und DJ. Öffentlich will sich keiner der Clubbetreiber dazu äußern. Niemand will es sich mit dem eigenen Vermieter verderben.
Wir versuchen da, wo öffentliche Vermieter sind, zu Stunden, gegebenenfalls sogar die Mietschulden zu erlassen, damit die weiterarbeiten, weiter existieren können.
Aber bei privaten Vermietern sind auch Kultursenator Klaus Lederer die Hände gebunden.
Aber wir sind mit unseren Soforthilfeprogrammen so beschäftigt, dass ich mir derzeit nicht vorstellen kann, mit völlig offenem Ergebnis 200 Einzelverhandlungsprozesse mit Vermietern zu führen.
Der Tag der Clubkultur in Berlin hatte vor allem eine Botschaft.
Hey, uns gibt es, wir leben noch,
sagt DJ Ipek, bevor sie das ausspricht, was alle hier denken.
Hoffnung ist des armen Brot. Ich hoffe, dass es wir bald auch mit dem Corona in Griff haben.
Ja, hoffentlich. Hoffentlich. Ja, hoffentlich bald. Sie fehlen mir schmerzlich, meine Tanzabende mit Fremden in meiner Lieblingsbar und im Club.
Hoffen wir, dass es in absehbarer Zeit wieder losgehen kann mit der Berliner Clubkultur. Gerd Brendel war heute in der Stadt unterwegs, um den Tag der Berliner Clubkultur für uns zu beobachten. Und im Theater wird ja immer nach guten neuen Texten gerufen. Man will ja nicht immer dasselbe spielen. Die Suche nach neuen Stücken wird zum Beispiel am Deutschen Theater in Berlin, und damit bleiben wir noch in der Stadt, immer einmal im Jahr bei den Autorentheatertagen zelebriert. Sonst im Juni, wegen Corona, jetzt. Und der Intendant des Deutschen Theaters, Ulrich Kuhn, war auch schon im Vorfeld dieser Autorentheatertage offenbar ganz aufgeregt.
Ich glaube, es braucht immer, und jetzt vielleicht besonders, es braucht den Rausch von mehreren Tagen, an denen man sich immer mehr in so eine Sache, aber auch in die Gegenseitigkeit, also in die Begegnung hineinsteigert.
An hineinsteigern. Schauen wir mal, inwieweit sich Peter Klaus, unser Theaterkritiker, da hineingesteigert hat. Schönen guten Abend.
Ja, schönen guten Abend. Der hat sich voll reingesteigert.
Das ist schön. Es sollte ja 3 inszenierte Uraufführungen geben. Es gab nur 2. Die 3. musste wegen Corona abgesagt werden. Dann gab es auch noch Texte, Kurztexte, die gelesen wurden. Jetzt reden wir erstmal über die beiden Aufführungen, die es dort gab. Also, welche von beiden hat eine glorreiche Zukunft?
Beide haben, glaube ich, eine glorreiche Zukunft. Beides sind interessante Texte. Das eine wird demnächst dann in Leipzig regulär im Spielplan zu sehen sein, Beach House von Dorian Bruns. Ein Stück über die Träume von Familien, die so viele haben. Beach House in Florida, der große Lottogewinn, da wollen wir hin. Sieht alles ganz easy aus. Ist natürlich nicht easy, weil wir in einer verlogenen, ganz auf Profit orientierten Gesellschaft leben. Und es findet sowas wie eine Demontage der Familie statt. Und Demontage ist auch das Stichwort für das Stück von Rosa von Braunheim, Hitlers Ziege und die Hämorrhoiden des Königs. Das ist weniger ein Stück als eine Politrevue. Das ist nicht subtil, aber das ist schön schmuddelig subversiv. Es geht ganz direkt, überdirekt um eine Auseinandersetzung mit AfD und Co. Und Rosa von Braunheim hat sich gesagt, die arbeiten mit so viel Schmuddel, dass ich nur eins habe, was ich dagegen setzen kann, nämlich Schmuddel. Und ich fand das sehr wirkungsvoll.
Aber offenbar auch sehr wirkungsvolle Lieder, wie ich hier so höre.
Es ist eine Revue.
Also da hat er sich offenbar für, das hören wir gleich jetzt hier, da hat er sich offenbar mehr für die emotionalen als die körperlichen Werte entschieden. Und es klingt so.
Das Herz ist wichtiger als der Schwanz, das weiß doch jedes Kind. Und jede Oma weiß genau, wie schön glänzt auch ein einziges Haar.
Und eine kleine Vorhaut,
eine kleine Vorhaut
kann Trompete blasen.
Sehr schön, klingt ein bisschen nach 20er Jahren, nach Comedian Harmonists. Das Herz ist wichtiger als der Schwanz. So verläuft auch dieser Abend in diesem Ton?
Nein, dieser Abend ist dann doch schärfer, als dieser Ausschnitt es vermuten lässt. Einer, der da singt, hat den Namen Adolf Hitler, und es ist genau dieser Adolf Hitler, der da auftritt. Wir sind in so einer Art Rumpelkammer der Geschichte gelandet und 2 verzweifelte Clowns treten auf großartig, großartig Heiner Bomhard und Bojida Kotzewski, die muss ich unbedingt nennen, was die da aus diesem manchmal auch dünnen Text, ich muss es zugeben, ein Pulitzerpreis wird Rosa von Braunheim nicht dafür bekommen, was die daraus machen. Und da fallen dann aber auch sehr kluge Sätze, Sätze, die einen nachdenken lassen. Die Hülle ist vergänglich, sagt dieser Adolf Hitler, aber das Gedankengut hält ewig und es sieht so aus, als habe er recht. Und Rosa von Braunheim versucht nun mit dem Holzhammer dagegen anzugehen, weil seine Erkenntnis, so vermute ich, da arbeiten Menschen mit dem Holzhammer und Trichtern der Welt so viel Blödsinn ein, kann ich nur mit dem Holzhammer dagegen halten. Ich finde, das funktioniert. Es tritt eine Verunsicherung bei mir als Zuschauer ein, wenn diese 2 abgehalfterten Clowns am Ende, da haben sie mich an Jean Genets Zofen erinnert, ja auch ein sehr, sehr böses Stück, ganz leise da sitzen und sich eingestehen müssen, dadurch, dass wir uns aufs Private zurückziehen, haben wir auch Schuld an den gesellschaftlichen Entwicklungen. Und man geht, und das finde ich immer toll im Theater, mit einer Menge Fragezeichen daraus.
Also eine schwarze Satire bei Rechtsradikalismus, die aufgeht für Sie, ja?
Für mich ist es vollkommen aufgegangen. Das hat sich für mich auch gut in das Gesamtangebot dieser Autorentheatertage
eingefügt. Wo ja auch Texte gelesen werden.
Da werden Texte gelesen. Es werden uns Kurzstücke vorgeführt. Wir werden rumgeführt. Wir sehen verschiedene Formen des Theaters. Und eine Frage in einem dieser Texte, die 4. Figur von Ankan Lee Dögan, eine Frage ist, glaube ich, den Theater Theaterleuten derzeit ganz wichtig. Wie können wir heute noch erzählen, ohne zu lügen? Es geht in fast allen Texten, das fand ich interessant, ich habe sie tatsächlich alle gelesen auch, um das Ich auf der einen Seite, das Ich tatsächlich der Einzelnen, des Einzelnen, aber auch um das Ich in der Beziehung zu anderen Ichs und zur Gesellschaft. Und auch das Theater versteht sich hier als Ich und ist genauso wie wir alle auf der Suche. Und da ist immer Verunsicherung zu spüren. Und das finde ich so schön, dass da keine Autorinnen und Autoren zu Werk gegangen sind und dass auch die Jury, geleitet von Dea Lohr, dem gefolgt ist, dass da keine Leute ausgestellt werden, die so ein ungeheures Selbstbewusstsein haben, die sagen, wir sind die Größten. Nein, es sind Leute, die Fragen stellen und die auch das Publikum fragen, was habt ihr von uns? Wie bewertet ihr uns? Was wollt ihr von Theater? Ich fand das, was ich bisher an diesem Festival, nennen wir es doch mal ein Festival, das ist auch eine gewisse Stimmung wie ein Festival, auch wenn durch Corona alles ein bisschen kleiner ist, ein bisschen schwieriger. Was da an Energie zu spüren war, das finde ich großartig.
Also ein begeisterter Peter Klaus nach diesen Autor- und Theatertagen am Deutschen Theater in Berlin. Wir haben es also, wie gesagt, gehört mit besonderem Hinweis auf das neue Stück, die Inszenierung auch von Rosa von Braunheim, Hitlers Ziege und die Hämorrhoiden des Königs. Das war unter anderem auch zu sehen. Vielen Dank.
Ich danke.
Für diese Eindrücke. Und wir bleiben bei neuen Texten und gehen von Berlin nach Karlsruhe am Bayerischen Staatstheater. Da gab es nämlich gleich 7 neue Texte, 7 Kurzdramen europäischer Autorinnen in der Regie von Schauspieldirektorin Anna Bergmann. Und das Ganze basiert auf den von Mahatma Gandhi 1925 verkündeten 7 Sünden der modernen Gesellschaft, die da wären: Politik ohne Prinzipien, Reichtum ohne Arbeit, Genuss ohne Gewissen, Wissen ohne Charakter, Geschäft ohne Moral, Wissenschaft ohne Menschlichkeit und Religion ohne Opfer. Das alles für uns gesehen von Marie-Dominique Wetzel. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Das sind ja echt große Themen, ne? Zusammengepackt in nur einem Abend. Ging das auf?
Naja, es ist ein bisschen schwierig, weil man hat ja, es sind 7 Themen und zwar 3 Viertelstunden ungefähr. Das hat zeigt, man hat ungefähr 30 Minuten pro Themenkomplex gehabt. Und das war schon so ein bisschen, kaum war man drin, wurde man wieder rausgerissen. Und die Verknüpfung des Ganzen, die wurde jetzt auch nicht irgendwie herbeigezerrt, aber hat sich eben auch dann nicht so ergeben. Und so reiht sich halt eins neben das andere. Und am Ende denkt man auch oft, ja, hat sich nicht jedes Mal der Themenkomplex so wirklich erschlossen aus dem, was man gesehen hat.
Sie haben uns einen kleinen musikalischen Eindruck geschickt, und zwar da geht es um das Stück, was Genuss ohne Gewissen thematisiert. Hören wir mal kurz rein.
Seltenheit heißt der Letzte seiner Art.
Ist Ihnen das besonders aufgefallen, dieses Stück?
Ja, das war einer der originellsten Beiträge an dem Abend. Genuss ohne Gewissen von der luxemburgischen Autorin Elise Schmidt. Sie versetzt uns in einen Supermarkt der Zukunft, wo es dann nur noch künstlich hergestellte Lebensmittel und ansonsten nur noch Insekten zu essen gibt. Und da rückt der Verkäufer plötzlich damit raus, dass er einen echten Fisch im Angebot hat, den letzten seiner Art. Und daraufhin entbrennt zwischen 2 Kundinnen ein erbitterter Streit, erst um diesen Fisch und dann um die moralische Oberfläche. Hoheit, denn plötzlich wird ihnen klar, was sie da eigentlich tun wollen, nämlich den letzten lebenden Fisch töten lassen und aufessen. Der Musiker Clemens Rinkowski hat diesen Text von Elise Schmidt vertont und ein Sänger und 2 Sängerinnen aus dem Karlsruher Opernensemble übernehmen die Rollen, denn wie man ja gehört hat, die sind nicht ganz einfach zu singen. Und weil das Ganze ein spartenübergreifender Abend ist, spielt dann auch noch eine Tänzerin aus der Ballettkompanie des Badischen Staatstheaters mit, und zwar den Fisch. Also die darf die ganze Zeit über im rosa Anzug mit so einem aufgesetzten Fischmaul vor der Bühne herum zappeln. Und das ist durchaus witzig und auch schön sarkastisch, denn die Frage danach, wie wir uns künftig ernähren werden und in Zeiten von Überbevölkerung, Klimakrise und Artensterben, ja, das ist ja durchaus brisant.
Aber wie groß ist die Gefahr, dass man so einen Abend dann zu sehr unter diese Themen stellt? Wie gesagt, das sind ja diese 7 Sünden der modernen Gesellschaft nach Mahatma Gandhi, 7 Kurzdramen, die sozusagen dann auch in Auftrag gegeben worden sind und diese Themen praktisch künstlerisch ausfüllen sollen. Ist das zu sehr Thementheater?
Nee, ja, würde ich gar nicht mal unbedingt so sagen. Also eigentlich gibt es nur den ersten Beitrag, Politik ohne Prinzipien, von der griechischen Autorin Angeliki Kollis, die wirklich diesen Auftrag so am genauesten aufnimmt und ausführt. Sie greift einen Vorgang aus der jüngeren Geschichte ihres Landes auf. 2012 gingen griechische Politiker gegen heroinsüchtige Frauen in Athen vor und behaupteten, die seien alle Prostituierte und HIV-positiv. Und die Politiker wollten sich mit dieser Polizeiaktion bei konservativen Wählern beliebt machen und sperrten die Frauen einfach ein. Also das trifft so auch den Kern des Projekts ganz direkt. Politik ohne Prinzipien. Und Anna Bergmann wollte ja aus verschiedenen Ländern Geschichten sammeln, die etwas über den Zustand unserer Gesellschaft aussagen. Hier und jetzt eben im Europa des 21. Jahrhunderts. Und da ist es sehr genau ausgeführt. Und bei vielen anderen Texten, die gehen sehr frei damit um. Also zum Beispiel Sivan Ben Yishai, die hat Religion ohne Opfer genommen. Und sie erzählt in ihrem Text vom höchsten jüdischen Feiertag, Yom Kippur, von kollektiver Buße und Reue und verquickt das aber alles mit der aktuellen politischen Lage in ihrer Heimat Israel und erzählt aber gleichzeitig auch so von sich selbst, von ihren Zweifeln, ihrer Wut, ihrer Ohnmacht. Und das ist, ja, das ist sehr metaphernreich, das ist klug, das ist tiefgründig, aber auch selbstironisch und poetisch. Also da führt das doch ziemlich, die führt ziemlich frei diesen Auftrag aus. Und so gibt es ja verschiedene, also auch ästhetisch sind ganz verschiedene Formen dabei. Da hat Anna Bergmann schon geguckt, dass sie die Leute auch nicht langweilt. Also dieses Wissen ohne Charakter, das ist wie so ein Fernsehbeitrag gestaltet. Das ist ein Text von Mayam Sareh. Dann gibt es so ein beklemmendes Kammerspiel, Wissenschaft ohne Menschlichkeit von der Marina Davidova aus Russland. Und dann gibt es von der Liv Strömquist aus Schweden, das ist eine Comiczeichnerin, die hat auch was geschrieben. Reichtum ohne Arbeit ist ihr Thema. Und das ist auch so ein bisschen inszeniert, so wie so ein Comic, also so ästhetisch schon sehr unterschiedlich.
Welche Rolle spielt es eigentlich, dass die Stücke ausschließlich von Frauen waren?
Eigentlich keine. Also ich meine, das ist schön, Anna Bergmann fördert ja gerne nicht nur Regisseurinnen, sondern eben auch ganz gezielt und dezidiert Autorinnen, aber es war jetzt nicht so, dass das besonders spürbar gewesen wäre in den Texten.
Noch eine Frage, die natürlich die Theater jetzt völlig unabhängig vom Künstlerischen beschäftigt, ist der Umgang mit dem Corona-Alltag. Also viele beschränken sich ja meistens so auf 1,5 Stunden ohne Pause. Hier waren es ja fast 4 Stunden mit Pause. War das vertrauenserweckend für Sie?
Zuerst mal war es ein komisches Gefühl, zumal ich auch irgendwie so saß, dass ich so dachte, der Abstand zu meiner Vorderfrau sind irgendwie nicht 1,5 Meter. Daraufhin griff die Dame, die die Plätze anweist, beherzt ein und schob einfach so meine Bank so nach hinten. Und dann hatte ich also genügend Platz und das Haus war auch wirklich gefühlt sehr, sehr leer und hallig dadurch auch. Aber ja, war dann okay. Also es war dann nicht so, dass man sich dachte, boah, jetzt muss ich ja mal raus, die Aerosole sind hier zu gesättigt. Also das war okay. Ich meine, auf der Bühne war wahnsinnig viel los. Da habe ich mich manchmal gewundert. Die standen dann auch sehr eng und haben sich angesungen. Aber ja, nee, so als Zuschauerin war das okay. Aber ich muss sagen, also ich lasse mich ja sehr gerne von Anna Bergmann begeistern. Ich habe schon tolle Inszenierungen von ihr gesehen. Aber der Abend heute lässt mich leider etwas Unbefriedigten zurück.
Sagt Marie-Dominique Wetzel also über diese Uraufführung von insgesamt 7 Kurzdramen europäischer Autorinnen am Badischen Staatstheater in Karlsruhe. Die neuen Todsünden, so hieß dieser Abend, in der Regie von Schauspieldirektorin Anna Bergmann. Vielen Dank für diese Eindrücke.
Sehr gerne.
Und wir schauen zurück auf die Feuilletons der gesamten Woche. Das tut Klaus Bukatzky.
30 Jahre Einheit stand in der Neuen Zürcher Zeitung. Da gibt es viele Erfolge und viele Enttäuschungen, fand Inna Hartwig. Viel Grund zum Nachdenken und viel Grund zum Feiern. Und es gab natürlich so manches in den Feuilletons. Die DDR hatte die beste Klassikversorgung weltweit. 24 der 76 ostdeutschen Orchester aber haben die Wiedervereinigung nicht überlebt, war im Berliner Tagesspiegel zu lesen. Auch in der alten Bundesrepublik war die Versorgung mit sinfonischer Klassik besser als in jedem anderen Land der Welt, mit Ausnahme des untergegangenen Arbeiter- und Bauernstaats eben, klärte uns Frederik Hansen über einen kulturellen deutsch-deutschen Aspekt auf und nannte Beispiele. Allein auf der Fläche des heutigen Landes Brandenburg existierten 5 Bühnen mit Orchester und eigenem Opernensemble. Davon ist nur die Musiktheatersparte am Staatstheater Cottbus übrig geblieben. In Senftenberg und Schwedt, Frankfurt-Oder und Potsdam gibt es längst keine festangestellten Sängerinnen und Sänger mehr. Vergessen wir die Bretter nicht, die die Welt bedeuten. In der DDR gab es mehr Theaterbühnen als in jedem anderen Land der Welt. Am Umsturz in Ostdeutschland waren sie maßgeblich beteiligt, lasen wir in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Natürlich hieß Theater in der DDR auch politische Indoktrination, schrieb Simon Strauss und erklärte uns dann, wie systemkritische Regisseure und Schauspieler daraus ihr untergründiges Ding machten. Handelte ein Stück auf den ersten Blick von der Geschichte und Praxis der sozialistischen Revolution, konnte es auf verdeckte Weise durchaus auch von den schmerzhaften Widersprüchen zwischen individuellem Leben und revolutionärem Anspruch erzählen. Tempi passati. Das Einmischen und Einbringen, authentisch mit sich und dem, was man öffentlich macht, das habe ich mein halbes Leben in der DDR gemacht und das ist auch heute meine Aufgabe, sagte der Kabarettist und Schauspieler Wolfgang Stumpf, 1946 geboren und aufgewachsen in Dresden. Gerade in Ostdeutschland sind die stärkeren Männer manchmal die Frauen, stellte er im Interview mit dem Tagesspiegel fest und öffnete uns auch die Augen für Unangenehmes. Von über 90 Rektoren ostdeutscher Hochschulen haben nur 3 eine ostdeutsche Biografie. Von den Ministern, Staatssekretären, Vorstandsvorsitzenden will ich gar nicht reden. Interessiert sowas denn den Wessi? Der Osten wirkt immer noch fremd, hieß es in der Neuen Zürcher. Und er ist es in all den Jahren geblieben, auch wenn man inzwischen an der Ostsee Ferien macht, Dresden besucht oder Weimar, beschrieb Johann Michael Möller wohlwollendes Desinteresse der besonderen Art. Das Bild Ostdeutschlands in den Medien ist seit 30 Jahren erschreckend einseitig. Es bessert sich ein wenig, doch mit der Bevormundung ist noch lange nicht Schluss, machte die Frankfurter Allgemeine auf die Verantwortung von uns Journalisten unmissverständlich aufmerksam. Es sind gerade Ostfestspiele in den Medien mit plötzlich überbordendem Verständnis, meinte Stefan Locke. Man beugt sich über Ostdeutsche, streichelt ihnen verbal den Kopf, will auf einmal Lebensleistungen anerkennen und bekennt sich gratis mutig zu Fehlern, die vor 30 Jahren passiert seien. Und auch wenn das alles angenehmer daherkommen mag als dumpfe Vorurteile, wirkt es bisweilen nicht minder übergriffig. Wie viel mehr Vertrauen ließe sich dagegen wohl gewinnen, ließe man beim Berichten aus Gera, Stendal oder Wittenberg die Ost-West-Brille künftig genauso weg wie in Lüdenscheid, Koblenz oder Osnabrück? Offene Fragen, die spätestens in 30 Jahren bei den Einheitsfeiern zu beantworten sein werden. Wird es nochmal 30 Jahre dauern, bis Ost und West keine Rolle mehr spielen? Fragte der Tagesspiegel. Wenn ich meine Kinder sehe, glaube ich das nicht, antwortete der Schauspieler und Kabarettist Wolfgang Stumpf. Wenn wir von früher erzählen, schauen die uns mit großen Augen an. Die leben im Hier und Heute. In Dresden lebt seit 1996 der Dichter und Büchner-Preisträger Marcel Beyer als gebürtiger Schwabe. Warum das nicht funktioniert in Ostdeutschland, dass die Menschen herausarbeiten, positiv, den Anteil, den sie gehabt haben an der Veränderung der Bundesrepublik Deutschland, fragte er sich im Interview mit der Wochenzeitung Der Freitag. Dass die baltischen Staaten, Polen, Tschechien, der ganze Osten und Südosten so gut mit uns reden und handeln können, das hat doch damit zu tun, dass Deutschland aus einem Westteil und einem Ostteil besteht. Wäre die alte Bundesrepublik geblieben wie vor 1990, dann wäre das nicht so. Dem ist nur noch eins hinzuzufügen. Man muss das Gute sehen und das andere kritisch, so der Schauspieler und Kabarettist Wolfgang Stumpf noch im Interview mit dem Tagesspiegel. Wir brauchen auch ein bisschen Optimismus, etwas, woraus man Kraft sammeln kann. Und dazu passt, dass vor dem 3. Oktober als Einheitstag noch ein anderes Gedenkdatum zu würdigen war. An diesem 2. Oktober findet der Tag des Lächelns statt, klärte uns die Wochenzeitung Die Zeit auf. Wohlgemerkt nicht des Grinsens. Es empfiehlt sich, den Unterschied vor dem Spiegel zu üben. Bitte lächeln Sie, es lohnt sich.
Klaus Bukatzki mit dem Blick in die Feuilletons der vergangenen Woche. Und das war Fazit, die Kultur vom Tage, mit Wladimir Balzer.